Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich mal mit Sergei Lochthofen über was Schönes rede, Unproblematisches, aber nein, heute ist wieder die grausame, schlimme Welt dran. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, ich sage es gerade übers Skifahren. Ich bin gerade aus den Dolomiten zurück, wunderbarer Schnee, 40 Kilometer um die Sella herum gefahren. Ich bin froh, dass ich heil zurück bin. Mhm. Auch da ist es nicht ungefährlich.
Das stimmt, wie wir ja gesehen haben, das kann manchmal sogar bis in die Politik reinreichen. Also Ihnen geht's gut, Sie waren Skifahren, alles schön, aber dann kommen Sie nach Hause und dann ist die grausame Welt zumindest in den Medien.
Es hat sich nichts verändert, es ist überall Alarm, manches übertrieben, manches zu Recht, allein die Ereignisse in Paris, wir haben ja schon an gleicher Stelle schon darüber gesprochen. Das hat natürlich die ganze westliche Welt, vor allem Europa, erschüttert. Und dann geht es natürlich weiter, das Echo, viel Aktionismus. Man sieht Polizisten im Fernsehen, die Gebäude bewachen. Das gehört nach solchen Sachen natürlich dazu, dass man erstmal die Bevölkerung beruhigt. Aber dann geht es ja weiter in Dresden, dass da plötzlich die Dinge sich auch anders entwickeln.
Ich habe ja das Gefühl, in der medialen Reflexion der Attentate von Paris, dass jeder und jede sein Süppchen dran kocht, von geheuchelter Solidarität bis Entsetzen und die schnellen Konsequenzen, die irgendwie zu ziehen sind. Also das ist doch zu beobachten, oder?
Ja, das ist aber nicht nur bei diesem Fall. So funktioniert die Öffentlichkeit insgesamt. Ich kann mich erinnern an die Vogelgrippe, die in Deutschland irgendwie über Rügen hinein reinfiel. Damals, die Menschen waren so aufgeregt, dass man ständig aufforderte, dass da, sag ich mal, fast Wachen aufgestellt werden neben jedem Vogel. Irgendwann ist das vorbei, alle wundern sich über diese Aufregung. Gefährlich wird es dann, wenn die Journalisten Teil der Aufregung sind. Und das beobachte ich immer öfter. Das heißt, wenn die Umfragen uns zeigen, dass die Menschen gerade auch in Frankreich relativ, sag ich mal, besonnen mit dem Thema umgehen, was sie natürlich schockiert hat, und die Journalisten sagen, ja, wie kann das sein? Wie können die noch so, sagen wir, vernünftig antworten? Warum sind die nicht aufgeregter? Das ist nicht gut, wenn Journalisten ihr Handwerk nicht verstehen und dann selbst noch zu dieser Aufregung zusätzlich beitragen.
Mhm. Nun können wir ja in Dresden Dinge beobachten, die mehr als aufregend sind. Jetzt ist eine Bedrohungslage, das ist ja eine neue Qualität, da muss man natürlich drüber berichten. Die Kundgebung, auch die Gegenkundgebung gegen Pegida, ist nicht genehmigt worden. Ich höre immer Verbot, also es gab einfach keine Genehmigung. Das ist doch schon eine neue Qualität, oder was, wie sehen Sie das?
Ja, ich sag mal, es sind jetzt 13 Demonstrationen gewesen. Insofern passieren da natürlich auch solche Situationen, dass man plötzlich konkret versucht, eine Demonstration zu verhindern, dass alle verboten worden sind. Ich muss in dem Fall ja wirklich sagen, sie sind untersagt. Nicht nur nicht genehmigt, sondern untersagt. Sie wissen ja, dieses Demonstrationsrecht ist ein großes Gut in diesem Land, zu Recht gut geschützt. Dass alle nur verboten worden sind, das ist schon merkwürdig. Es ist wieder mal eine Dresdner Lösung, habe ich das Gefühl. Wie wir insgesamt aufpassen müssen, dass vieles, was in Dresden passiert, uns doch irgendwie auch merkwürdig vorkommt. Denken Sie allein daran, wie in Leipzig dagegen demonstriert worden ist und in Dresden, sage ich mal, doch der Widerstand sich relativ in Grenzen hält. Also ich glaube, da ist auch der Unterschied zwischen der Bürgerstadt gut zu sehen gewesen, einer weltoffenen Stadt wie Leipzig, und einer Untertanstadt, wo immer der König da war und wo man immer sich gebückt hat und wo man irgendwie auch an diese Zeiten irgendwie sehnsüchtig wartet. Dort gibt es Proteste gegen ein Asylbewerberheim in einem Hotel in einer schönen Gegend. Also es ist schon merkwürdig, diese Stadt.
Und jetzt wollen Sie doch nicht die Leipziger gegen die Dresdner aufbringen, oder?
Nein, ich will vor allem sagen, dass nicht alle Sachsen so beschränkt sind, wie das in Dresden sich zeigt, sondern es gibt auch sehr vernünftige Sachsen und die sich dagegen wehren, dass dieser Ruf sich verbreitet. Ich meine, Dresden hat ja schon einen schweren Schatten erlitten. Wir können ja hier in Erfurt vorerst zufrieden sein. Ich meine, Dresdens Attraktivität sinkt. Das heißt, die anderen, etwas nicht ganz so strahlenden Städte wie Erfurt, können da natürlich davon profitieren. Es werden ja schon die ersten Reisen storniert, zu Recht storniert nach Dresden. Ich glaube, man muss das den Leuten auch ein bisschen fühlen lassen. Gleichzeitig diese, sag ich mal, Drohung gegen einen der Veranstalter, der ja auch noch kriminellen Hintergrund hat. Es ist schon bemerkenswert, da sind die Richtigen aneinander geraten und wir werden noch viel Aufregung damit erleben.
Aber spielen Sie jetzt nicht genau das Spiel mit? Man kann doch nicht 15.000 oder 17.000 Leute, die auf die Straße gehen, mit allen Dresdnern gleichsetzen. Das ist doch nicht ganz Dresden, oder?
Ja, es ist nicht ganz einfach so. Ich würde das auch nicht so pauschalisiert sagen, wenn ich jetzt nicht in Rechnung stellen würde, dass im Elbtal nun halt, sei jetzt mal, auch die NPD zweistellig gewählt worden ist, nach wie vor sehr präsent ist, dass die AfD besonders dort verankert ist. Das heißt, ich sage jetzt mal, wenn ich es flapsig formuliere, die haben früher im Tal der Ahnungslosen gelebt. Das war bekannt, dass die dort kein Westfernsehen hatten, aber die haben es hinterher auch nicht richtig nachgeholt, was man sich, sage ich mal, in einem weltoffenen Land eigentlich an Wissen aneignen sollte. Und man hat das Gefühl, das sind ja meistens Männer 60 plus, das heißt oftmals auch Rentner oder Ruheständler, die dann nörgeln, denen zu Hause schon niemand mehr zuhört, und die versammeln sich dann. Angesichts der Gesamtsituation in Sachsen ist das sogar, sag ich mal, mit einer gewissen Interesse zur Kenntnis zu nehmen. Vor 20 Jahren sind die Sachsen in Hoyerswerda noch vor die Häuser gezogen und haben Menschen angebrannt.
Uiuiui, also ich glaube, Sie dürfen im Moment nicht nach Dresden fahren, zumindest nicht erkannt.
Nein, ich bin da immer frei an solchen Stellen. Da gibt es viele Städte in Deutschland, wo man einiges dazu sagen muss. Aber hier an dieser Stelle, wir sollten auch nicht zu weich mit Ihnen umgehen. Sie bringen uns alle in Verruf, und Sie wissen ja, in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern, also wenn ich mal ganz grob sage, dass da mehrere Hunderttausend, wenn nicht mehrere Millionen verwirrte Menschen gibt, also die einfach mit dem Tempo der Entwicklung der Gesellschaft, mit den Ereignissen, mit der Globalisierung nicht zurande kommen. Im Prinzip haben ja die Pegida-Leute sehr vieles gemeinsam mit all denen, die da in der Welt, Dörfer überfallen, ganze Städte abbrennen. Sie sind mit dieser Welt, mit dieser modernen Welt, kommen sie nicht zurande und versuchen natürlich das Alte, was sie sich so darunter vorstellen, irgendwie zu erhalten.
Noch eine gruselige Vorstellung ist, dass ein Asylbewerber abgestochen wird. Das ist dann schon eine andere Qualität?
Oh, jetzt haben Sie doch mich gleich wieder auf Dresden gebracht. Ja. Und das ist eine ganz typische Geschichte aus Dresden wieder. Da liegt ein Mann, ist tot. Die Polizei, wenn ich es richtig verfolgt habe, stellt fest, dem ist eigentlich nichts passiert. Man weiß gar nicht, warum der liegt. Nach mehreren Tagen, nachdem der Druck in der Öffentlichkeit hoch ist, weil es ein Asylbewerber ist, stellt man plötzlich fest, der hat Schnittwunden am Hals. Entschuldigen Sie bitte, was haben denn diese Polizisten in Dresden gelernt, oder was hat man ihnen beigebracht, an solchen Stellen zu untersuchen? Das heißt, das passt wirklich zu dem ganzen Verhalten im Zusammenhang mit NSU, mit all den Dingen, die da so merkwürdig in Dresden ablaufen. Und insofern muss ich sagen, für mich ist das fast eine logische Konsequenz aus der politischen Lage. Und da muss Herr Tillich ran. Da muss Herr Tillich ran und klar sagen, wir in Sachsen, wir in Dresden gehören nicht in diese Ecke.
Gehen wir mal weiter in die Welt. Da ist ja der Terror auch zu Hause, nicht nur in Nigeria, aber eben dort auch.
Ja, und ich glaube, da versagt wieder die internationale Gemeinschaft. Wir merken ja, wie sich da was auflädt. Wir müssen ja nicht das Gleiche erleben wie bei diesem Kalifat im Irak und in Syrien, dass erstmal eine große Region nicht mehr beherrschbar ist, dass dort Mord und Totschlag herrschen. Denken Sie an die Familien dieser kleinen Mädchen, die da alle geraubt worden sind, zum Teil in die Sklaverei verkauft werden, zum Teil in irgendwelche Harems von irgendwelchen Warlords. Ich würde das auch nicht, was ein Fehler ist, sage ich mal, in der ganzen Medienberichterstattung, religiös sehen. Das sind einfach Terrorbanden, Gangs, die da unterwegs sind. Die haben sich ein bisschen Islam unter Flügel geklemmt und behaupten, sie würden das in diesem Interesse machen, aber ganze Dörfer und ganze Städte auslöschen, das steht in keiner Religion. Und da muss die internationale Gemeinschaft, die nigerianische Armee wird dessen nicht Herr, das sehen wir alle. Es infiziert ja auch umliegende Staaten. Das heißt, da muss international die Europäer, die Amerikaner, die müssen dorthin und müssen das befrieden, bevor das tatsächlich die Dimension annimmt wie im Irak.
Wir haben ja Krisenherde auf der Welt noch und nöcher. Ist da die internationale Staatengemeinschaft überfordert oder gibt es die gar nicht als Gemeinschaft?
Ach, sie ist natürlich ganz anders, als es vor 30 Jahren der Fall war. Damals hatte dieser schreckliche Konflikt Ost und West, der ja auch mit atomaren Waffen ausgetragen wurde, denken wir an die Kuba-Krise in den 60er Jahren, der hat natürlich alles sehr, sehr stark sortiert und auf diese Art und Weise, jeder hat versucht, dem anderen Terrain abzugewinnen, und in diesem Feld sind dann diese Banden auch eingesetzt worden. Denken Sie an den Krieg in Angola, Mosambik, Kongo, überall ja auch zum Teil grausamste Massaker im Interesse. Aber dadurch war die Welt einfacher und für viele überschaubarer. Jetzt gibt es hunderte verschiedene Konflikte, Interessenlagen, niemand kümmert sich zum Teil um Staaten, die zerfallen, wie Somalia, wie Libyen. Man hat dann dazu beigetragen, dass dort die Staatlichkeit kaputt ist, auch wenn das auch alles Ganoven waren, die da am Ruder waren. Gaddafi war ja nun mit Sicherheit kein Menschenfreund. Aber sagen wir, inzwischen zerfällt das ganz und tatsächlich, die Großen streiten sich um kleine Dinge. Russland, Amerika, die Chinesen reiben sich hinten die Hände, der Westen weiß zum Teil auch nicht hundertprozentig, was er machen soll, macht auch viel Unsinn. Und in dieser Gemengelage kommen diese ganzen Ganoven praktisch raus und können ganze Regionen verunsichern, Menschen umbringen. Und da müssen wir einfach jetzt langsam mal wieder dazu kommen. Es reicht nicht aus zu sagen, wir sind im 21. Jahrhundert, alle werden Freunde sein.
Herr Lochthofen, lassen Sie uns ins gemütliche kleine Thüringen zurückkehren. Da ist ja auch ein bisschen was los, oder? Also die Regierung sammelt sich so langsam. Da gibt es so kleine Skandälchen, die auch von der Presse hochgeschrieben werden. Lohnt sich darüber zu reden oder warten wir noch ab?
Wir warten noch ab. Ich glaube, der Januar wird noch gebraucht, um, sage ich mal, erstmal zu schauen, was ist davon tatsächlich, die kleinen Skandälchen, die sie nennen. Das ist immer eine Betrachtungsweise. Also ich habe jetzt noch nichts feststellen können, was uns hätte wirklich beide erschüttern müssen. Und ich glaube, so eine Regierung braucht natürlich am Anfang, gerade nach so einem langen Phase, dass andere regiert haben, erstmal eine gewisse Festigkeit, Sicherheit im Stand. Dann schauen wir uns das an und Sie können uns glauben und unsere Zuhörer auf, Herr Rose, wir werden Sie nicht schonen.
Wir werden Sie nicht schonen und werden beobachten, dass es fair nicht nur 100 Tage lang, sondern vielleicht, also werden wir schon mal in drei, vier Wochen drüber sprechen.
Ja, 100 Tage kann man sich beim Regieren heute nicht leisten. Ja. Ich meine, das ist jetzt okay, man kann das berücksichtigen. Wenn was passiert, muss man sich damit beschäftigen, aber es hat ja natürlich keinen Sinn. Ich erkenne jetzt im Augenblick auch nichts, was uns, sage ich mal, so richtig aufregen sollte. Sie haben noch nichts getan, das ist das Einzige, ja.
Dankeschön, Herr Lochthofen. Dann werden wir das weiter beobachten. Bis nächste Woche. Ich freue mich und kommen Sie gut durch die Zeit.
Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer gut im neuen Jahr Fuß gefasst haben.
Danke, tschüss.
Tschüss.